Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, Homeschooling, zu Hause bleiben, das sind so Maßnahmen, die wahrscheinlich vor allem Familien betreffen und in ihren Routinen total unterbrochen haben seit dem letzten Jahr. So lese ich es auf jeden Fall auch raus aus den Ergebnissen einer Studie der Fachhochschule hier in Erfurt unter dem Titel Thüringer Familien in Zeiten von Corona. Gab es im April letzten Jahres eine erste Erhebung und dann im Herbst nochmal vertiefende qualitative Interviews. Und ich spreche jetzt mit der Professorin Barbara Lochner. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Ich habe so ein paar Stichworte jetzt schon genannt. Veränderungen gab es eigentlich in allen Bereichen des familiären Lebens. So ganz allgemein, in welchem Maß hat denn das die Leben der Befragten verändert?
Also unsere Befragung, also die große Befragung war ja schon letztes Jahr im Frühjahr und da haben tatsächlich erstaunlich viele noch gesagt, na so sehr verändert hat es erstmal nicht. Also das muss ich vorwegschicken. Das könnte schon sein, dass wenn wir uns das heute nochmal anschauen, also ein Jahr später, dass die Veränderungen massiv sind. Andere Studien, die Langzeit erhoben haben, also die zu mehreren Zeitpunkten erhoben haben, zeigen das schon sehr deutlich. Also während wir im ersten Lockdown auch noch viel so, ja, tatsächlich auch positive Aspekte gefunden haben in unserer Studie, dass die Familien gesagt haben, sie haben auch mehr Zeit miteinander. Das ist schon stressig, aber wir haben auch mehr Zeit miteinander. Zeigt sich eigentlich in den Studien, die auch jetzt Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres erhoben haben, dass Familien schon sehr erschöpft sind. Und dass das, was sich abgezeichnet hat in den ersten Monaten der Pandemie, dass sich das massiv verfestigt hat. Und es ist immer noch so, dass Eltern schon auch jetzt noch sagen, es ist auch toll, manches bei den Kindern mitzubekommen, was ich nicht mitbekommen hätte, wenn mein Kind in die Schule oder in die Kita gegangen wäre. Aber trotzdem zeigt sich diese dauerhafte Parallelbelastung, das haben auch unsere qualitativen Interviews im Herbst sehr deutlich gezeigt, das ist schon massiv. Und da sind viele Aspekte, die einfach über langen Zeitraum nicht abzufangen sind, allein durch Familie.
Für welche Formen von Familie ist denn die Zeit am anstrengendsten? Also ich habe auf der einen Seite mir so gedacht, Alleinerziehende, die müssen irgendwie alles alleine wuppen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich Familien, zu denen viele Menschen gehören und die wenig Platz haben, für die ist es auch schwierig. Haben Sie da Unterschiede gesehen, was so die Formation der Familien angeht?
Tatsächlich ist es für Alleinerziehende schwieriger, das ist aber auch nicht überraschend. Was uns eher überrascht hat, war der Befund, dass es nicht per se, also alleinerziehend nicht per se bedeutet, dass die Lage schwieriger ist, sondern dass die Rahmenbedingungen, unter denen Alleinerziehende oder ein Elternfamilien leben, einfach oft auch schlechter sind, also ansonsten schlechter. Die haben häufig weniger Einkommen, kleinere Wohnräume. Und das sind so Bedingungen, die beeinflussen auch, wie Menschen mit der Pandemie klarkommen. Diese fehlende Unterstützung durch einen Partner, das ist etwas, das ist für Alleinerziehende auch in Nicht-Pandemie-Zeiten immer eine größere Herausforderung. Aber wir fanden interessant, dass es den Alleinerziehenden auch häufig deswegen schlechter geht, weil eben auch so ganz harte Fakten wie Geld und Platz schlechter sind.
Es war ja oft so die Rede von so einem Rollback, was Emanzipation oder Gleichberechtigung angeht. Also in Familien, wo es klassischerweise vielleicht Vater und Mutter geht, dass da gibt, dass es im Zweifel eben dann die Mutter ist, die zu Hause bleibt, versucht Homeoffice zu machen, obwohl der Vater vielleicht auch die Möglichkeit hätte. Konnten Sie sowas auch beobachten?
Also da muss ich ein bisschen die ausholen, weil an unserer Studie haben sehr viele Mütter teilgenommen und nicht so viele Väter. Also wir haben 10% Männeranteil in unserer Studie. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass ungefähr 50% der Eltern männlich sind. Wir haben einen kleineren Anteil an Vätern, die mitgemacht haben. Und möglicherweise sind das auch Väter, die sich generell mehr mit Beteiligen an Kinderbetreuung. Interessanterweise haben unsere Befunde nämlich ergeben, dass Männer tendenziell sich sogar noch stärker belastet und gefordert fühlen durch die veränderten Beziehungs- und Bildungsanforderungen, die familiär geleistet werden müssen. Also mehr als Mütter. Könnte man sagen, Mütter sind vielleicht noch mehr gewohnt und Männer sind jetzt trotzdem auch gefordert. Was unsere Studie also nicht bestätigt, ist, dass so, es betrifft nur die Frauen, es betrifft nur die Mütter und es betrifft die Väter nicht. Das können zumindest unsere Daten so nicht belegen. Ich kenne aber andere Studien, die darauf hindeuten, dass es vor allem die Mütter sind. Und vielleicht ist auch ein Hinweis darauf, dass es so ist, dass in unserer Studie eben 90% der Teilnehmerinnen tatsächlich Frauen waren.
Sie haben in der ersten Erhebung 3.000 Menschen befragt oder es haben sich 3.000 Menschen beteiligt. War das denn ein guter Querschnitt durch die Gesellschaft? Also ist das eine, könnte man sagen, repräsentativ? Jetzt, wenn Sie sagen, okay, 10% Männer, dann ja wahrscheinlich eher nicht. Inwieweit kann man dann so Aussagen machen über allgemein? Ja,
allein aufgrund der Masse können wir natürlich schon mehr setzen als nur ein Signal. Mhm. Aber selbstkritisch muss man schon auch sagen, dass sich an so Online-Befragungen eben immer nur die teilnehmen, die Zeit dafür haben, die Energie dafür haben und die es interessiert. Und Menschen, die keine Zeit dafür haben, keine Energie und die auch da nicht so ein hohes Interesse daran haben, das kundzutun, die erwischt man nicht. Und das sind häufig Menschen, die in schwierigeren Lebenssituationen leben. Also wir haben unterdurchschnittlich viele Alleinerziehende im Sample, wir haben unterdurchschnittlich viele Menschen, im ALG-2-Bezug sind in der Studie. Und das ist relativ normal für Befragungen, an denen jeder teilnehmen kann, der möchte. Dadurch sind die nie repräsentativ, aber dadurch, dass wir, also 3.000 Fragebögen waren die richtig gut ausgefüllt waren. Insgesamt haben sich sogar über 4.000 beteiligt. Und mit so einem Datensatz kann man schon trotzdem sagen, es gibt einen Eindruck davon, wie es den Familien geht und was sie beschäftigt. Immer mit der Einschränkung, bestimmte familiäre Konstellationen, bestimmte Lebenssituationen decken wir nicht so gut ab. Das muss man einfach mitdenken. Und dann sind die Befunde durchaus auch was wert.
Schauen wir nochmal in die Ergebnisse der ersten Runde, aber vielleicht dann auch der zweiten, wo Sie ja intensiver mit einzelnen Leuten gesprochen haben. Sie haben schon gesagt, es ist kompliziert in Familie, aber es gibt auch mehr Zeit. Das heißt, es gab tatsächlich auch positive Aspekte. Aber wenn wir auf die Konflikte schauen, was sind denn so typische Konfliktlinien, die sich irgendwie bei allen gezeigt haben? Sind das so Kleinigkeiten im Tagesablauf oder auch tiefer sitzende Sachen, die jetzt irgendwie rausgekommen sind?
Also ganz überwiegend würde ich sagen, es sind tatsächlich die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten, die einem nicht nerven in einem geregelten Alltag, in dem man auch viel Zeit nicht miteinander verbringt. So, Corona ist eine Zeit, in der wir unglaublich viel Zeit miteinander verbringen, in dem viel mehr Dinge familiär ausgehandelt werden müssen. Und das ist ein Stressfaktor. Und das ist überwiegend bei den allermeisten Familien, sind das kleine Konflikte, die durch dieses mehr Zusammensein entstehen. Da kann man also sagen, da kann man schon auch ganz entspannt sein. Dort, wo es eh schon brodelt, das zeigen aber tatsächlich weniger unsere Befunde, sondern andere Studien, die auch intensiver mit Familien in verschiedenen Problemlagen sich beschäftigt haben, da ist das Risiko schon massiv, das durch Corona erzeugt wird. Gerade wenn man in beengten Wohnverhältnissen lebt, dann wirkt Corona schon als ein Treiber von Gewalt und massiven Konflikten. Ich bin auch nicht allein, wie Sie hören.
Genau, auch Sie sind quasi im Homeoffice mit Kind anbei. Wie haben Sie denn das letzte Jahr überstanden, beziehungsweise konnten Sie immer gut arbeiten, wenn Sie mit Kind zu Hause waren?
Nein.
Das ist quasi auch ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage, denn Homeoffice ist ja eine gute Möglichkeit, trotzdem zu arbeiten, auch wenn man zu Hause Kinder betreuen muss. Aber auf der anderen Seite ist, wenn man Kinder betreut, ja mit Arbeiten nicht viel los. Was haben denn da die Befragten gesagt? Konnten die das einigermaßen gut unter einen Hut bekommen oder geht das eigentlich nicht?
Also grundsätzlich zeigen unsere Daten, dass die Homeoffice-Option, insbesondere dann, wenn sie kombinierbar ist, also wenn die Leute sowohl die Möglichkeit hatten, manches auf Arbeit zu erledigen, aber manches auch zu Hause, dass dieser Personenkreis am besten mit der Situation zurechtkommt, laut unserer Daten. Trotzdem ist diese permanente Parallelanforderung von Beschäftigung mit dem Kind, Homeschooling, das ist schon auch nochmal eine besondere Belastung. und den eigenen Workload, die eigene Arbeit erledigen zu müssen, das ist schon ein extrem hoher Stress. Es ist besser, als wenn man es anders unter den Hut bekommen muss, aber trotzdem ist es eine massive Belastung und da sehen wir, dass es einfach nach einem Jahr, die Luft ist wirklich raus.
Es gibt ganz viele Ergebnisse quasi in der Studie. Wir können nicht auf alles gucken. Ich habe mir so ein bisschen Sachen rausgepickt, die ich so interessant fand. Und zum Beispiel bei dem Bereich Kita und Schule, so habe ich so das Gefühl gehabt, dass es vor allem die Kommunikation ist zwischen eben Kita, Schule und Eltern oder auch von Seiten der Politik, dass so die Eltern oft nicht wussten, was genau jetzt wie sie wann machen können oder nicht. Im Moment sind wir ja auch in der Situation, dass die Kitas und Schulen, vor allem in Thüringen, jetzt flächendeckend wieder schließen werden. Was waren denn da so die Aussagen, was so die Kommunikation und den Dialog anging?
Kommunikation ist tatsächlich massiv kritisiert worden. Einfach die Kurzfristigkeit der Informationen und zum Zweiten auch die Unklarheit oft, die mit den Informationen einhergeht, dass dann man trotzdem nicht wusste, also dass Regeln für Notbetreuung zum Beispiel nicht so klar waren oder dass Öffnungsperspektiven auch nicht klar waren. Das ist auch ein schwieriger Abwägungsprozess. Also ich glaube, dass manchmal alle Menschen sich auch Antworten wünschen, die es einfach nicht so leicht gibt momentan in der Corona-Pandemie. Aber natürlich trägt das zur Belastung bei, wenn Eltern ihre Kinder in die Kita geben oder in die Schule, aber nicht wissen, ob das nächste Woche auch noch so sein wird oder übernächste. Oder wenn sie Donnerstag, wenn sie so langsam durch die Medien hören, wahrscheinlich kommt am Montag eine Schulschließung, aber sie erfahren es einfach erst Freitagnachmittag. Dann ist das was zusätzlich belastet, weil Eltern permanent in einer Hab-8-Stellung stehen müssen. Muss ich reagieren? Muss ich was organisieren oder nicht? Also dadurch sind Eltern gefordert, permanent zwei Pläne zu machen. Einen für den Fall, dass das Kind morgen zu Hause ist und den anderen Fall dafür, wenn das nicht der Fall ist. Aber das ist nur eine Hypothese, die es zu überprüfen gelte. Das lähmt auch Arbeitskraft massiv, weil ich fange ja nicht an, große Projekte auf Arbeit anzustoßen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich die Kapazitäten haben werde in den nächsten Wochen und Monaten, die auch wirklich zu realisieren und umzusetzen, sondern alle fahren auf Sicht, alle müssen auf Sicht fahren, weil es anders gar nicht geht.
Das stimmt. Das ist so ein bisschen die Situation für die Eltern oder die betreuenden Personen. Die andere Seite sind ja die Kinder selbst. Die haben sie jetzt nicht befragt. Aber ich habe auch gehört von Schülerinnen und Schülern, die meinten, sie sind eigentlich ganz froh, zu Hause lernen zu können, weil sie da irgendwie sich viel besser konzentrieren können. Oder ich dachte auch so an Schülerinnen und Schüler, die vielleicht in der Schule gemobbt werden, die einfach nicht gern eigentlich in die Schule gehen, für die das jetzt eine Zeit der Freiheit war. Was haben denn die Eltern waren es ja wahrscheinlich meistens, die sich da beteiligt haben, über die Situation der Kinder gesagt?
Also ich kann nicht wirklich dazu sagen, wie gehäuft diese Meinung ist, dass das Homeschooling besser gelingt, besser gefällt. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Es geben auch unsere Daten nicht her. Die Eltern sind da nicht so positiv gestimmt, wie sie das jetzt beschreiben, sondern die Eltern durchgängig nehmen eher einen Motivationsverlust wahr, eigene Schwierigkeiten, die Kinder adäquat zu unterstützen und auch einen Frust darauf, dass auch bei den Kindern, auch bei ihren Kindern nehmen sie einen Frust wahr, dass sie zu wenig Kontakt zu den Lehrkräften haben. Also das Gefühl haben, wir machen irgendwas, wir machen irgendwelche Arbeitsblätter, die wir bekommen, wir machen irgendwelche Aufgaben, aber wir wissen gar nicht, was passiert damit. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ein bisschen besser geworden ist im Laufe der Pandemie. Aber in unserer Oktoberbefragung waren die Eltern da tatsächlich noch nicht so, also waren immer noch sehr resigniert gestimmt und auch nicht optimistisch, dass sich das wirklich nochmal ändert.
Und das betrifft ja wahrscheinlich einfach die Masse der Kinder, denen die Schule fehlt, denen ihre Freunde fehlen und die Lehrerinnen und Lehrer, wo es die anderen wahrscheinlich auch gibt. Es sind ja nie alle gleich.
Für die Schüler, so das können wir schon sagen, auch an unseren Befunden, für die Schüler sind es tatsächlich die anderen Kinder, die das Entscheidende ist. das ist das, was Kinder am meisten vermissen, deutlich mehr als ihre Lehrkräfte.
Ja, ja. Wenn wir mal auf kleinere Kinder gucken, ich habe so in meinem Bekanntenkreis auch Kleinkinder, die schon quasi verstehen, was passiert oder versuchen zu verstehen und die aber vor allem irgendwie auch sehr angstbesetzt sind, die Angst haben, wenn die Mutter irgendwie sich mit jemandem trifft, dass sie dann Corona bekommt so und gar nicht genau wissen, wie sie das einschätzen sollen. Wie ist denn die, die seelische, die psychische Verfasstheit von den Kindern der Eltern, die Sie befragt haben, was so den Umgang mit der Pandemie angeht?
Ja. Da muss ich auch eher auf andere Daten zurückgreifen. Also die Kinder, es zeigt sich schon deutlich, dass psychische Belastungen bei Kindern zunehmen. Also auch in der Befragung, in der qualitativen Befragung im Herbst hat sich das schon auch gezeigt, dass die Eltern das wahrnehmen, Belastungen bei ihren Kindern. Andere Studien zeigen das noch wesentlich deutlicher, dass es eine massive Zunahme an Belastungen gibt. Es ist natürlich, das würde ich immer einschränkend dazu sagen, auch hier eine Frage, wie gut schaffen wir es als Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch als Eltern, wie gut schaffen wir es, Kinder Stabilität zu bieten und auch einen lösungsorientierten Umgang oder einen proaktiven Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie. Und da zeigt sich schon in unserer Studie sehr deutlich, dass die Belastungen der Kinder korrelieren mit den Belastungen der Eltern. Also Eltern, die in unsicheren Erwerbsverhältnissen sind, die nicht wissen, ob sie vielleicht gekündigt werden oder in Kurzarbeit sind, dass da auch die Kinder stärker belastet sind. Also das zeigt unsere Studie sehr deutlich. Wenn die Rahmenbedingungen des Lebens für die Eltern stabil sind, wenn Eltern nicht befürchten müssen, ihren Job zu verlieren, ihre Wohnung nicht mehr bezahlen zu können, dann sind Kinder auch nicht so stark belastet.
Ich will auch Sie und die Geduld Ihrer Tochter nicht jetzt riesig lange noch verzögern, deswegen vielleicht zwei Fragen noch zum Schluss. Das waren jetzt zwei Teilprojekte dieser Studie. Ich habe gelesen, dass ein drittes auch ganz schön wäre. Jetzt ist ja die Situation auch noch mal ein bisschen zeitlich vorangeschritten. Was wären denn jetzt noch Punkte, die jetzt irgendwie gut und interessant wären, weiter zu erforschen, beziehungsweise wo waren so Punkte in den bisherigen Ergebnissen, die Sie vielleicht selber irritiert haben oder überrascht haben, wo Sie gerne noch weiter forschen würden?
Also tatsächlich, wenn ich jetzt noch eine dritte Erhebung machen würde, würde ich die Erhebung vom letzten April nochmal wiederholen.
Aha.
Um einfach zu sehen, was hat sich verändert an den Daten, dass man wirklich einen Vergleich hat. Wenn ich das jetzt machen würde, langfristig ist natürlich interessant, hat Corona einen Einfluss darauf, wie das Verhältnis zwischen öffentlicher Unterstützung von Bildung, Erziehung und Betreuung und Familie, ob sich das Verhältnis verändert durch die Corona-Pandemie. Das finde ich schon sehr spannend. Und ich finde auch sehr spannend, einfach nochmal genau hinzugucken bei den Familien, die weniger privilegiert sind, die in krisenhafteren Lebensbedingungen leben. Was bedeutet das für sie? Also welche Auswirkungen hat das für sie? Weil da müssen wir als Sozialforschung, glaube ich, selbstkritisch sagen, dass wir da noch viel zu wenig drüber wissen und auch wirklich Schwierigkeiten haben, Kontakt herzustellen und mit den Familien auch ins Gespräch zu kommen. Das sind so die Punkte.
Okay, eine letzte Frage, die leider auch was Großes aufmacht, aber ich frage Sie trotzdem, wenn ich richtig informiert sind, waren oder sind Sie auch noch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat zum Corona-Management der Landesregierung hier in Thüringen? Was würden Sie denn sagen? Was könnte die Politik, um es mal so zu sagen, besser machen? Beziehungsweise es wird ja oft gesagt, die hören nicht auf die Wissenschaft und so. Was würden Sie sich wünschen jetzt für die nächste Zeit, was vielleicht besser laufen könnte als im Jahr zuvor?
Also der Beirat, der wissenschaftliche Beirat, ist ja insbesondere deswegen so interessant, weil da unterschiedliche Disziplinen drin sitzen und wir einfach sehr, sehr deutlich sehen, wie komplex die, also allein durch unsere Diskussionen sehen, wie komplex die Gemengelage ist, weil man aus einer pädagogischen Perspektive Wert legt auf andere Dinge als aus einer virologischen Perspektive möglicherweise. Und genau dadurch, glaube ich, der Wert auch der wissenschaftlichen Begleitung besteht. Und insofern Es ist tatsächlich schwierig, gefragt zu werden, welche Maßnahme würden Sie ganz konkret vorschlagen, weil auch wir als Wissenschaftlerinnen sind ja eher darauf aus, zu gucken, was stellen wir fest, welche Veränderungen stellen wir fest, welche Belastungen stellen wir fest, und dann haben wir die relativ bequeme Position zu sagen, Politik, du musst da was machen. Die Familien sind hochbelastet, das und das ist das Problem. Den Einrichtungen gelingt es nicht, gut zu kommunizieren. Die Schulen schaffen das mit der Distanzlehre nicht. Da muss irgendwas passieren. Und wir sind nicht so sehr dafür da, die konkreten Maßnahmen, die daraus resultieren, uns auszudenken. Das ist der Job der Politik. Insofern, ich beneide da keinen Politiker, der momentan diese Entscheidungen treffen muss. Ich glaube, den Rat, und den habe ich auch, also den habe ich auch schon oft kundgetan, ist, eine längerfristige Strategie zu entwickeln und Familien, Eltern, Kinder da stärker mitzunehmen. Mhm.
Das ist, glaube ich, jetzt die Einleitung des Schlusses. Hat gut durchgehalten, Ihre Tochter. Ja, vielen Dank, Frau Lochner, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal. Vielleicht gibt es irgendwann eine Folgestudie. Aber ich danke Ihnen für den Moment.
Ja, vielen Dank Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss.
Ja.